Die Demokratische Republik Kongo bleibt das Epizentrum der aktuellen Ebola-Epidemie, genauer die Provinz Ituri an der Grenze zu Uganda. Bisher sind mehr als 200 Menschen gestorben und das sind nur die offiziell registrierten Toten. Dazu kommen rund 1000 Verdachtsfälle. Die seltene Virusvariante, die diese Ebola-Epidemie verursacht hat, weist mit 30-50% eine etwas geringere Sterblichkeitsrate auf als andere Varianten. Dafür gibt es keinen Impfstoff und auch keine gesichert wirksame Therapie. Das erschwert natürlich die Arbeit der medizinischen Einsatzkräfte vor Ort. Und zu denen gehört bald auch Thomas Perisch. Er fliegt am Wochenende mit Ärzte ohne Grenzen in den Kongo als erster deutschsprachiger Arzt, der außerdem einiges an Erfahrung mitbringt. Herr Perisch, Sie waren ja auch bei den früheren Ebola-Epidemien wie 2014 oder 2012 dabei, kennen diese verheerende Krankheit also aus nächster Nähe. Haben Sie Angst vor dem anstehenden Einsatz?
Also ich würde sagen, Angst habe ich keine, aber ich habe schon einen gewissen Respekt vor dem Einsatz. Ich bin mit dem Virusstamm vertraut. Also Bundibujo war dazu ja im Hilfseinsatz 2012 in Isiro und habe gemerkt, dass jetzt im Verlauf der Einsätze zur Ebola-Krankheit, die ich gehabt habe, also man sich doch so ein Stück weit dran gewöhnt, an die Abläufe gewöhnt, aber es bleibt natürlich jedes Mal doch ein gehöriger Respekt vor dem Erreger. Und ich weiß aber auf der anderen Seite, dass ich gut vorbereitet bin und dass auch Ärzte ohne Grenzen, was sehr gut ist, da sehr strenge Sicherheitsregeln im Hinblick auf den Infektionsschutz hat.
Ja, Stichwort Sicherheitsregeln. Wie schützen Sie und die Kolleginnen und Kollegen sich denn vor Ansteckung?
Da gibt es verschiedene Regeln. Also es ist einmal so, dass man schon im ganz normalen alltäglichen Ablauf eine sogenannte No-Touch-Policy hat. Also das ist natürlich auch ein Stück weit hart, also jetzt im normalen Umgang sich nicht umarmt, herzt, solche Sachen. Das hat einfach den Sinn, dass man sich keine gewöhnlichen Infektionserkrankungen einfängt, die dann einen mit Fieber, sag ich mal, nervös machen könnten, was man als Verdachtsfall von Ebola-Krankheit gelten könnte. Mhm. Und gleichzeitig erzieht es einem ein Stück weit auch an, dass man auch Körperkontakt ohne Schutzkleidung mit möglicherweise Erkrankten sich erspart. Ne? Sobald man im Ebola-Krankheitsbehandlungszentrum ist, gelten natürlich viel striktere Schutzmaßnahmen. Da ist man in der sogenannten High-Risk-Zone, wo man die Schutzanzüge trägt, die Sie ja überall in den Medien auch kennen und wo man besonders aufpassen muss und sich nochmal besonders schützt und gewissenhaft ist. Das ist beim Auskleiden des Schutzanzugs, wo ja der Schutzanzug an der Außenseite auch mit Körperflüssigkeiten von Erkrankten dann behaftet ist.
Es gibt keinen Impfstoff und keine Therapie, also nur in Anführungsstrichen Behandlung der Symptome. Wie sieht denn diese Behandlung aus? Also was machen Sie dann konkret am Patient oder der Patientin?
Das hängt so ein bisschen ab, was mich da erwartet, was ich sehen werde, was die tatsächlichen medizinischen Ressourcen dazu sind. Also es gibt sehr schöne Leitlinien von der Weltgesundheitsorganisation aus 2019, die das auch beschreiben, so Advanced Supportive Therapy, fortgeschrittene unterstützende Therapie. Da kann man schon eine ganze Menge machen, einfach dadurch, dass man ausreichend Flüssigkeit gibt, Elektrolyte gibt, immer wieder den Zustand des Patienten engmaschig überwacht. Schon dadurch kann man die Sterblichkeit deutlich senken und da sind auch viele Dinge gelernt worden während des Ebola-Fieber-Ausbruchs in Westafrika 2014, 2015.
Was denn zum Beispiel? Was hat man gelernt, was man vorher nicht so wusste?
Ich denke mal zwei, drei Beispiele. Was man gelernt hat, ist, dass man höllisch aufpassen muss bezüglich des Blutzuckers, weil die Patientinnen und Patienten oft unterzuckern und so eine Unterzuckerung kann natürlich lebensgefährlich tödlich sein. Das zweite ist eben der Bewässerungszustand, dass man da sehr gut aufpasst und dann auch sehr proaktiv Infusionen nachgibt. Und das andere sind so Salze, Elektrolyte. Da gibt es so ein paar in Gänsefüßchen gefährliche Elektrolyte drunter, wie das Kalium. Wenn da nicht ganz genau der Wert stimmt, kann das auch wieder lebensgefährlich sein. Ne? Das heißt, man bewegt sich schon sehr, ich würde sagen, es hat jetzt keine Intensivtherapie wie hier, ne? Aber in die Richtung, innerhalb der Ressourcen, was man da machen kann. Und das ist schon sehr hilfreich.
Mhm. In den Ebola-Gebieten spielt auch die medizinische Aufklärung immer eine enorme Rolle, was eben bestimmte Verhaltensweisen angeht. Wird diese Aufklärung angenommen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Aufklärung extremst wichtig ist. Und zwar auch wichtig ist, bevor man irgendwie reingeht, im Sinne von reingeht, dass man jetzt ein Ebola-Krankheitsbehandlungszentrum aufmacht, dass man Verdachtsfälle evakuiert aus der Community, ist natürlich, Sensibilisierung ist extrem wichtig. Und da habe ich in der Demokratischen Republik Kongo, Sierra Leone und Guinea, wo ich ja in entsprechenden Ausbrüchen tätig war, ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Sehr schöne Erfahrungen zum Teil, also sehr herzlich von der Community empfangen wurden und ja sehr gut aufgenommen haben. Aber andererseits auch Momente, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe, eine Community aggressiv wurde. Und einmal ist mir auch ein ganz ähnlicher Vorfall passiert, was jetzt die letzten Tage auch in den Medien der Fall war, dass tatsächlich ein Ebola-Behandlungszentrum in Kongo, wo ich tätig war, auch angegriffen worden ist, weil ein Patient, ein sehr gut bekannter Patient zuvor, verstorben war und dann eben die Angehörigen auf das Zentrum los sind. Da konnte ich mich nur noch schnell dekontaminieren und raus.
Und woher rührt diese Aggression?
Ich glaube, es ist erstmal eine gewisse Wahrnehmung und es sind so Erklärungsmodelle, die ja zum Teil auch eine innere Logik haben. Beispiel, da sind Leute, Erkrankte, die kommen in die Zelte rein, werden behandelt und grob gesagt die Hälfte verstirbt, kommt da nicht wieder raus. Und daraus werden also Erklärungsmodelle hergestellt. Ist das jetzt, weil die darin umgebracht werden zum Beispiel? Ne? Mhm. Also Lessons learned ist, was extrem wichtig ist, ist eine sehr große Transparenz, Kommunikation. Und auch wenn es irgendwie möglich ist, ist natürlich wegen Hygieneregeln sehr, sehr schwierig, dass die Angehörigen Kontakt zu den Patientinnen und Patienten halten können, im Sinne von Sichtkontakt. Was natürlich einfacher ist bei Patienten, die relativ fit sind, dass man doch die Möglichkeit hat, die mal an den Zaun, an die Barrier zu nehmen, dass man sehen kann, die winken, denen geht's gut, die können ein Gespräch führen. Ansonsten kann man dafür auch elektronische Möglichkeiten nutzen. Aber dieser Austausch und die unbedingte Transparenz sind extrem wichtig, kann man sich jetzt mit dem Datenschutz in Deutschland gar nicht richtig vorstellen. Aber dort ist es extrem wichtig.
Mhm. Aber haben Sie auch entsprechende Erfahrungen gemacht, dass Ärzte als solche unerwünscht sind? Weil die Wahrnehmung ist, wir brauchen hier gar keine Ärzte. Das ist gar kein medizinisches Problem, das wir haben.
Das ist so, habe ich gerade die Erfahrung in Kongo gemacht, zweierlei. Also einerseits ist es schon so, dass der Arztberuf sehr angesehen ist, dass Respekt entgegengebracht wird und dass es ja auch an Ärztinnen und Ärzten mangelt. Also da habe ich jetzt erfahren, dass man jetzt gerade als internationaler europäischer Arzt eher willkommen geheißen wird, auch nicht schlecht behandelt wird. Die größere Herausforderung dabei ist, dass es immer parallel natürlich ein sehr starkes Netz an Tradipraticiens, an traditionellen Heilerinnen und Heilern gibt. Und da kann es dann wiederum schwierig sein bei Leuten, die jetzt nur an die traditionelle Medizin glauben, dass dann da ein Misstrauen vorhanden ist. Andererseits ist es extrem wichtig, diese Heilerinnen und Heiler auf der traditionellen Seite natürlich einzubinden und denen auch zu erklären, wenn jemand mit Fieber und anderen Zeichen auftaucht, den vielleicht erstmal bisher nicht anfassen, sondern zu uns referieren.
Ja, es gibt ja Ebola-Impfstoffe, wenn auch nicht gegen diese gerade grassierende Variante. Was meinen Sie, könnte es einen geben, wenn die Pharmakonzerne das Thema Ebola grundsätzlich höher hängen würden?
Da sprechen Sie einen sehr guten Punkt an. Es müsste von Seiten der pharmazeutischen Industrie höher gehangen werden. Wir haben jetzt exakt dieselbe Herausforderung, die wir 2014 bei dem großen Ebola-Fieberausbruch in Westafrika auch am Anfang hatten, ist nämlich, dass die Impfstoffe im Tierversuchsstadium existieren. Da gibt es auch einen vektorierten Impfstoff jetzt von Nipponibuncho-Virus, der allerdings, und das war damals die gleiche Kiste bei dem Ausbruch von der Zaire-Variante in Westafrika, dass die eben nicht in Studien weiterentwickelt waren an Menschen. Und das ist bei Ebola Zaire auch erst passiert in Westafrika, als es diesen riesengroßen Ausbruch gab und sich die WHO und die pharmazeutische Industrie dahinter geklemmt hat. Ich denke, es ist wahrscheinlich, dass jetzt sowas jetzt wieder passieren wird. Nur es hat natürlich eine große Verzögerung, bis die Impfstoffe dann wirklich zugelassen und einsatzbereit sind.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Alle Folgen in ARD Sounds.